Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, der für den heutigen zweiten Advent vorgeschlagene Predigttext aus dem Buch Jesaja steht in einem Abschnitt, der seiner Natur nach ein Klagelied ist und in der Lutherbibel überschrieben ist mit Buß- und Wittgebet des Gottesvolkes. Ich lese uns aus Jesaja 63, 15 bis 64, 3. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht. Dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Soweit dieser Text. In welcher Not müssen Menschen sein, die so reden? Es sind Menschen, die alles verloren und damit nichts mehr zu verlieren haben. Sie können nur noch gewinnen. Israel will wieder gewinnen, was es verloren hat, nämlich die Gemeinschaft mit seinem Gott. Israel ringt um Gottes Kommen, um Gottes Advent. Es ringt darum, dass Gott aus seiner Verborgenheit heraustritt und sein Schweigen bricht. Für das Volk Gottes ist es eine dunkle Zeit. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Die babylonischen Truppen haben den Tempel zerstört und ganz Jerusalem liegt in Trümmern. Viele Israeliten sind von den Eroberern verschleppt worden und sitzen nun an den Bächen Babylons und weinen. Und denen, die in Jerusalem zurückgeblieben sind, geht es nicht besser. Aber schlimmer als all das ist für sie die Verborgenheit Gottes. Sie fragen, warum hältst du an dich? Und sie klagen, warum bist du so hart? Ach, dass du den Himmel zerrissest. Erleben wir nicht manchmal Ähnliches? Unerwartete Krankheit, plötzlicher Tod eines lieben Menschen, große Sorge um ein Kind, Verlust des Arbeitsplatzes. All das bringt doch oft ins Fragen. Will Gott nichts mehr von mir wissen? Hat er mich verlassen? Warum ist er so weit weg? Und wo ist er gerade jetzt in der weltweiten Corona-Krise? Warum hilft er da nicht? Ist denn der Himmel verschlossen oder gar leer? Fragen, die mancher stellt. Martin Buber hat das einmal eine Gottesfinsternis genannt. Ist vielleicht Corona auch solch eine Gottesfinsternis? Ja, ist Corona vielleicht schon Gericht Gottes? Wir wissen es nicht. Doch was sagt Gottes Wort uns durch den Propheten? Es ruft uns zum Ersten dazu auf, Gott nicht loszulassen. Israel kann all das, was geschehen ist, nicht verstehen und darin nur solch eine Gottesfinsternis sehen. Das Volk Gottes ist dabei, seinen Gott zu verlieren. Gottes Ferne war für Israel schon immer die Hölle, tatsächlich die Hölle. Denn da, wo Gott nicht ist, da ist die Hölle. Dieser Jesaja-Text macht deutlich, dass Israel sich ein Leben ohne Gott überhaupt nicht vorstellen kann. Bist du doch unser Vater. Kehr zurück um deiner Knechte willen. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Das Volk Gottes klammert sich daran, dass sein Gott ihm schon so oft geholfen hat, dass er zugesagt hat, sein Volk zu leiten und zu beschützen, dass Gott selbst nicht von Israel lassen kann. Israel ist doch sein Augapfel. Geschwister, klammern wir uns doch auch daran. Auch wenn Gott weit weg zu sein scheint, lasst uns an ihm festhalten. Auch wenn er schweigt, wenn wir sein Handeln und sein Zulassen nicht verstehen, lasst uns an ihm festhalten. Eins ist richtig und wichtig in solchen Situationen: Gott nicht loslassen. Das Gute nicht vergessen, das er getan hat. Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Alles festmachen an seinem Wort. Noch einmal Vers 16. Bist du doch unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Mancher unter euch, die ihr diese Worte hört oder lest, hat sich schon in solchem Nicht-Loslassen geübt und dann erfahren, dass Gott ihn auch nicht losgelassen hat. Es gibt in der Geschichte der Gemeinde Jesu manche sehr eindrückliche Beispiele für dieses Nicht-Loslassen. Eins, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, möchte ich kurz erzählen. Der Pfarrer Caspar Friedrich Nachtenhöfer, der von 1624 bis 1685 gelebt hat, hatte, seit er geboren wurde, nur Krieg erlebt. Der 30-jährige Krieg hatte Deutschland in eine Wüste verwandelt. Der Pfarrer predigte in diesen schweren Jahren die Botschaft von Glaube, Liebe und Hoffnung. Dann, bei der Geburt seines dritten Kindes, starb seine Frau und das Neugeborene mit ihr. Wie sollte er weitermachen mit seinen beiden noch recht kleinen Kindern? Aber seine Gemeinde sorgte für ihn. Er fand noch einmal eine Frau, aber nach 7 Jahren starb auch sie, kurz vor Beginn der Adventszeit. Mit Schrecken dachte er an die vor ihm liegenden Advents- und Weihnachtspredigten. Wie sollte er in dieser Situation die Botschaft von der Liebe Gottes weitersagen? Und dann, in der Nacht vor dem heiligen Abend des Jahres 1664, machte die Weihnachtsbotschaft aus dem verzagten und wankenden Pfarrer einen neuen Menschen. In dieser Nacht entstand der Text des Weihnachtsliedes: Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit. Ich lese uns mal die erste Strophe. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit. Das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Und dieses Welt- und Himmelslicht weicht 100.000 Sonnen nicht. Jesus brachte Licht in die Dunkelheit, in der dieser Mann steckte. Zu einem zweiten fordert der Text uns auf, nämlich Gott keine Ruhe zu lassen. Das Gottesvolk weiß nur einen einzigen Weg, mit seiner Situation zurechtzukommen. Es wendet sich an seinen Gott. Für einen Außenstehenden mag das paradox klingen. Heilung und Hilfe kann nur von dem kommen, den man in der Anfechtung in Frage stellt. Israel wendet sich an seinen Gott. Und das sogar in besonderer Form. Es sagt ihm die Meinung und klagt ihm seine Not. Uns zeigt das, unsere Anfechtungen können, ja sollen wir vor Gott bringen und vor niemand anders. Der, der die Anfechtung zulässt und in der Anfechtung weit weg zu sein scheint, ist der Einzige, der helfen kann. Es gibt keine andere Adresse. Irgendwie erscheint das alles auch ein wenig unverständlich. Die Israeliten sind zwar sehr nachlässig mit Gott und seinem Wort umgegangen, haben ihn ignoriert, wo seine Gegenwart ihnen nicht passte, aber sein Schweigen und seine Verborgenheit können sie nicht ertragen. Es treibt sie in die Verzweiflung und ins Gebet. Israel ruft aus der Tiefe zu Gott, es schleudert ihm buchstäblich sein Warum entgegen, weil es nicht begreifen kann, dass Gott, wie es hier heißt, an sich hält und sein Volk seinem Schicksal überlässt. Israel legt Gott mit der Bitte in den Ohren, sich wieder zu zeigen. Es lässt ihm keine Ruhe und findet selbst keine Ruhe, bis er sich zeigt und antwortet. Das ist Glaube, der sich nicht abweisen lässt. Ein derartiges Klagen finden wir im Alten Testament öfter. Es ist eine Art des Betens, die uns vielleicht nur wenig vertraut ist. Gott mein Leid klagen, das kenne ich natürlich. Doch ihm mein Unverständnis vorzuhalten oder ihn gar fast anzuklagen, davor scheue ich mich. Das ist mir fremd. Aber niemand braucht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er tut, was Israel tat. Wir dürfen Gott sagen, dass wir ihn nicht verstehen. Wir dürfen ihm sagen, dass er uns viel, in unseren Augen vielleicht zu viel, zumutet. Wir dürfen ihm in den Ohren liegen. Israel scheute sich nicht zu klagen, und auch wir dürfen unser Nichtbegreifen vor Gott klagen. Wir dürfen ihm unsere Not buchstäblich ins Angesicht schreien. Er hält das aus. Er versteht das. Er ist doch unser Vater. Und so sagt es der Text hier ja auch. Gott hält das alles aus wie ein Vater. Dabei müssen wir übrigens wissen, dass Israel Gott normalerweise gar nicht als Vater angesprochen hat. Sie haben es noch nicht einmal gewagt, seinen Namen auszusprechen, aus Furcht, sie könnten ihn eventuell missbräuchlich verwenden. In der Regel betete Israel zum Herrn und benutzte dabei andere Anreden, wie zum Beispiel Adonai, niemals aber seinen Namen Yahweh. Wer die Lutherbibel hat, der hat sich vielleicht schon öfter gewundert, dass das Wort Herr dort so oft groß geschrieben steht. Und Gott sogar sagt, Herr sei sein Name. Luther hat dieser jüdischen Sitte, den Gottesnamen Yahweh, ich bin, der ich bin, nicht auszusprechen, entsprochen und Yahweh stets mit Herr in Großbuchstaben übersetzt. Wörtlich steht da natürlich immer Yahweh. Israel also betete zum Herrn. Und dass Gott hier in unserem Text als Vater angesprochen wird, ist etwas ganz Besonderes. Und das bedeutet, es ist etwas ganz Besonderes, dass wir Gott im Namen Jesu und mit den Worten Jesu als unseren lieben Vater anreden dürfen. Aber, lieber Vater. Aber bedeutet praktisch so viel wie Papa. Darin zeigt sich das Vertrauen, das wir beim Beten haben können und die Vertrautheit, in der wir beten dürfen. Und Kinder dürfen sich beim Vater auch ausweinen und wenn es sein muss, sogar anklagend ausweinen. O Heiland, reiß die Himmel auf, singt der Liederdichter. So verschlossen der Himmel uns oft erscheinen mag, Gott hört das Schreien seiner Kinder. Auch wenn wir vielleicht manchmal meinen, unsere Gebete würden im Leeren verhallen, sie erreichen doch Gottes Vaterherz. Und Gott antwortet dann auch, nur manchmal anders, als wir uns das vorstellen. Der Vater kann nicht Menschen zu Schanden werden lassen, die ihm gehören. Also Gott keine Ruhe lassen. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Zu einem dritten fordert der Text uns auf, nämlich, ich drücke es einmal so aus, Gott kommen zu lassen. Durch sein himmelschreiendes Gebet öffnet sich Israel von sich aus für Gottes neues Handeln. Es tut uns ja gut, Dinge, die uns belasten, auch auszusprechen, vielleicht sogar hinauszuschreien. Waren die Israeliten bisher in ihrer Enttäuschung gefangen, so brechen sie nun daraus auf. Sie lösen sich von falschen Erwartungen. Sie brechen auf zu neuem Vertrauen. Je mehr sie Gott um sein Eingreifen bitten, desto mehr wächst die Gewissheit, dass er wirklich helfen und sich als Erlöser zeigen wird. Und noch eins ist bei all dem wichtig, ganz wichtig. Durch sein himmelstürmendes Gebet öffnet sich Israel auch der Erkenntnis seiner Schuld. Israel hat ja Gottes Fernsein selbst verschuldet. Israel ist abgeirrt von Gottes Wegen, hat Gottes Weisungen in den Wind geschlagen, so weit, dass Israels Herz sogar verstockt ist. Sicher, im Gebet hält Israel Gott zunächst vor, warum er all das hat geschehen lassen. Aber vorsichtig wird dann auch eigene Schuld eingestanden. In den unmittelbar nachfolgenden Versen im Kapitel 64 wird sie ausdrücklich bekannt, so zum Beispiel in Vers 5. Da heißt es aber, nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Tja, Geschwister, Sünden tragen uns davon wie der Wind. Wir verlieren uns in unserer Schuld. Auch daran denken wir besonders in der Adventszeit, die ja, wie schon gesagt, zunächst eigentlich Bußzeit ist. Zeit der Umkehr zu Gott also. Sünden tragen uns davon, wie der Wind tragen uns weg von Gott. Da muss schon Gott selbst kommen. Er muss zurechtbringen, Schuld vergeben, mit sich versöhnen, erlösen. Und genau das geschah ja später mit dem Kommen Jesu auf diese Erde. Und genau deshalb ist Adventszeit von alters her Bußzeit. Gerade im Advent denken wir in besonderer Weise daran, dass Gott Not und Elend, Verzweiflung und Gottesferne der Menschen sah, dass er den Himmel zerriss und in Jesus als Erlöser auf diese Erde kam. Wo ihm die Herzen offen stehen, wo Menschen ihn kommen sehen, da zieht er ein. Er schafft Frieden mit Gott und macht zu Gottes Kindern auch heute noch. Also Gott kommen lassen. Ich lese nochmal Vers 3. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Was dem Volk Israel durch den Propheten erst für die ferne Zukunft verheißen war, das ist für uns schon Wirklichkeit geworden. Gott hat den gesandt, durch den er uns freigemacht hat von allen Zwängen, von allen Sorgen, von allen Ängsten. Gott hat den gesandt, der uns vor allem freigemacht hat von den Fesseln der Sünde, von der Trennung von Gott, Jesus Christus. Damit ist das, was der Prophet gesehen hat, Wirklichkeit geworden. Mitten im Advent 2020 erinnert uns der Prophet daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und uns erlöst hat. Aber noch sind wir ja nicht am Ziel unserer Hoffnung. Wir sind zwar erlöst, wenn wir an Jesus glauben. Die Schuld ist vergeben. Der Himmel steht offen. Wir haben Zutritt zum Vaterherzen. Und dennoch gibt es natürlich noch vieles, das nicht überwunden ist. Damit haben wir noch zu tun, mit Krankheit, Unglück, Not, Tod. Und das macht uns noch zu schaffen. Und weil wir in einer gefallenen Welt leben, werden wir weiterhin damit zu tun haben, bis zum zweiten Kommen Jesu, bis zur Wiederkunft. Darauf weist uns die Bibel immer nachdrücklich hin. Auch zum Beispiel im Wochenspruch für die heute beginnende neue Woche aus Lukas 21, Vers 28. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Darauf, Geschwister, darauf wollen wir in dieser Adventszeit sehen und danach wollen wir uns sehnen. Es hat einmal jemand gesagt, die Kirche, die sich nicht mehr ungeduldig und leidenschaftlich nach dem letzten Kommen Gottes sehnt, ist im Grunde eine sterbende Kirche. Lasst uns eines nie vergessen. Weil Gott in Christus zu uns herabgestiegen ist, steht uns der Himmel offen. Advent will uns daran erinnern und uns sagen, dass Christus wiederkommen wird am Ende der Zeit. Nicht als Kind in der Krippe, sondern in aller Macht und Herrlichkeit. Dem gehen wir entgegen. In der Zwischenzeit aber gilt, Gott nicht lassen, Gott keine Ruhe lassen, Gott kommen lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.